Ich grüße Sie zunächst recht herzlich und bin dankbar, dass wir wieder zum Jahresschluss hier diese Konferenz haben dürfen. Und Sie haben ja durch die Presse auch und durch unseren Bruder die Thematik vernommen, die ich hier in diesen drei Diensten abhandeln möchte. Zukunftsperspektiven für die Völkerwelt, für Israel und für die Gemeinde. Diese Differenzierung möchte ich aufgreifen. Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich werde hier und dort nur einige große und grobe Linien aufzeigen können. Aber ich möchte doch etwas aktualisieren, was uns immer wieder angeht, vom prophetischen Wort her gesehen. Und was auch die Aufgabe der Gemeinde, der Ekklesia, des Leibes des Christus anlangt. Ich beginne mal mit einigen Thesen, die der bekannte evangelikale Theologe Dave Hunt in seinem Buch Jerusalem, Spielball der Völker dargestellt hat. Ich werde die an den Anfang meines heutigen Abends Dienste stellen und werde im Verlauf auch des Dienstes morgen und auch übermorgen noch einmal darauf eingehen. Es sind 6 kurze Thesen. Einmal sagt er, Jerusalem wird eine Schlüsselrolle in der Endzeit spielen. Schon von jeher waren die Juden ein Spielball der Völker. Und hier haben wir den Bezug, die Juden und die Völkerwelt. Aber am Ende wird die Grausamkeit alles Bisherige übersteigen. Wer das prophetische Wort kennt, wird das bejahen. Der Friedensprozess in Israel, darauf werde ich morgen eingehen, kann nur in ein völliges Chaos führen. Drittens, in unserem Zeitalter ist Frieden für Jerusalem noch nicht möglich. Viertens, der Antichrist, jener letzte Weltenherrscher, wird die Armeen der Welt zur Zerstörung Israels mobilisieren, wenn es zur letzten Schlacht kommt. Also es wird noch einen globalen dritten Krieg, einen dritten Weltkrieg geben. Und dann, das ist nun seine spezielle Schau. Der Vatikan wird eine entscheidende Rolle spielen. Ich werde auch das Thema Rom noch einmal aufgreifen. Allerdings darf ich jetzt schon hinzufügen, ich sehe in dem Weib, in der Frau, auch dazu hat Dave Hunt ein Buch geschrieben, nicht primär Rom, sondern das abgefallene Judentum. Wenngleich auch Rom eine negative Rolle spielen wird. Und das Letzte nun, eine herrliche Zukunftsperspektive. Am Ende steht das neue Jerusalem. Ich werde das auch noch differenzieren, wenn es um die Entwicklung Israels geht und die Aufgabe der Gemeinde. Welche Funktion hat die Gemeinde? Liebe Geschwister, ist das nun so wichtig, zu erfahren, wohin die Geschichte und die Heilsgeschichte zielt? Es gibt ja immer wieder auch an Christus gläubige Geschwister, die sich nicht mit dem prophetischen Wort befassen, sondern dieses als Spekulation abtun. Wer die Bibel kennt, weiß allerdings, dass vom Alten Testament angefangen bis hin zum letzten Buch der Bibel sehr viel Prophetie darin enthalten ist. Freilich nicht primär, um unsere Neugierde zu befriedigen, sondern um die Aufgabe der Gemeinde in der Verantwortung vor Gott aufzuzeigen. Auch darauf werde ich eingehen. So viel zunächst einmal zum Problematisieren, zum Thematisieren. Die Prophetie ist Enthüllung Gottes. Vor allen Dingen für die, die in der Geschichte und der Heilsgeschichte eine Aufgabe nach der Erwählung und Berufung wahrnehmen wollen. Es geht also nicht um eine distanzierte Zuschauerrolle. Wir werden ja heute durch die Massenmedien immer mehr in eine Konsumhaltung hineingedrängt. Nein, die Gemeinde Jesu Christi, ja, Welt vor Grundlegung der Welt, hat eine Aufgabe in dieser Welt. Freilich nicht in dem Sinne, dass wir hier in diesem Äon schon zum Ziel kommen. Und darum ist es immer wieder wichtig, zu fragen, was hat denn Gott durch sein Wort, in welche Zeit hineingeredet und welcher Heilskörperschaft gilt dieses Wort? Wir brauchen also den Geist der Weissagung, und das ist der Geist Jesu Christi. Wir brauchen Epheser 1, Vers 17, geöffnete Augen des Herzens zu seiner Selbsterkenntnis und in Verbindung mit dem prophetischen Wort, das ja eine Lampe oder ein Licht auf dem Wege in der Dunkelheit ist, Klarheit, damit wir eine Zielperspektive bekommen. Denn ohne klare Zielsetzung, das habe ich hier oft betont, können wir auch nicht den Glaubensweg gehen. Dann kommen wir irgendwo ins Schleudern. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch so empfinden wie ich. Es wird auch im christlichen Lager so viel heute an neuen Lehrstücken, an falscher Prophetie, an Zielsetzungen aufgezeigt, die sich nach meiner Erkenntnis nicht mehr mit dem prophetischen Wort für die Gemeinde und für diese Zeit decken. Darum müssen wir schon prüfen. Daniel macht uns schon Mut. Viele werden am Ende der Tage Verstand gewinnen. Das heißt, durch den Heiligen Geist einen erleuchteten Verstand. Da wird das, was damals kodiert, verschlüsselt wurde, jetzt wieder dekodiert. Das sind ja Begriffe, die wir auch aus der Informatik kennen. Und wenn der Herr Jesus die Endzeitreden für das Volk Israel gegeben hat und auch für die Völkerwelt und auch die Gemeindelinie angedeutet hat, müssen wir offen sein für sein Wort. Und vor allen Dingen sollen wir bei dem Apostel und Propheten für die Nationen bei Paulus fragen. Darum habe ich also die Differenzierung vor, so zu gestalten, über die Völkerwelt etwas zu sagen, über Israel und die Gemeinde. Einen kurzen Blick zurück in die Vergangenheit, zu den Wurzeln der Entwicklung der Völkerwelt. Nach der Sintflut waren 8 Menschen durch dieses grausame Gericht hindurch gerettet worden. Noah hatte mit seiner Familie wieder Land unter den Füßen, und dann geschah ja das, was Sie wissen, dass Noah sich betrunken hatte. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters, berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße des Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie rückwärts gewandt, dass sie die Blöße des Vaters nicht sah. Dann erwachte Noah von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Die Folge, und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Das ist der Beginn der Geschichte der Rassengruppen. Die Semiten sind uns bekannt, dazu gehören die Israeliten und arabische Nationen. Da wird allerdings nochmal differenziert. Das erste von Gott geschenkte Erbe gilt dem Sohne Isaak und nicht dem Ismael, wie das der Islam verdreht. Freilich bekommt auch Ismael seinen Segen, aber der Erste, der zum Erbe kommt, zur Verheißung gelangt, ist Ismael und es sind die, Entschuldigung, Isaac und die Nachkommen. Dann wird erwähnt, Japhet, dazu gehören die indogermanischen Rassengruppen. Also wir auch. Wir haben einen gewissen Segen im Gegensatz zu Ham, der dem Sem dienstbar ist, und Japhet, der in den Zelten Sems wohnt, hat dann wiederum ja auch die Verheißung, dass Kanaan sein Knecht sei. Also, Kanaan, die Kushiten und die Nachfolgen sind alle farbigen Rassen. Die sind, und das gilt bis an das Ende dieses Äons, von Gott nicht in die erste Linie gesetzt. Ich will es mal so vorsichtig formulieren. Man darf das nicht laut sagen, sonst wird man als Rassist verschrien. Das bin ich wirklich nicht. Und wir haben ja eine Aufgabe, alle Menschen zu lieben. Und wir wissen, dass Gott der Retter aller Menschen ist. Aber wir müssen die Differenzierung sehen, die bis heute gilt. Sem bevorzugt, Kanaan Knecht, Japhet, zu diesen Rassengruppen gehören wir dann, haben eine gewisse Verheißung einer Dominanz, einer Herrschaft. Und das hat sich in der Geschichte bis auf den heutigen Tag als bestätigt erwiesen. Am Ende, das werden wir nachher noch hören, wird allerdings manches, was die göttlichen Ordnungen anbelangt, durcheinander geworfen. Und es wird da zu chaotischen Entwicklungen kommen. So viel nur zunächst einmal andeutungsweise zur Entwicklung der Rassengruppen und dann zu der Entwicklung der Völker. Auch das kennen Sie. Es geht um das Gericht Gottes anlässlich des Turmbaus zu Babel. Es hatte zuvor die ganze Erde ein und dieselbe Sprache, ein und dieselben Wörter. Und dann erst, als die Menschen sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze soll bis an den Himmel reichen. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und dann erfolgte das Gericht Gottes. Wohlan, lasst uns herabfahren, so spricht Gott im Plural, und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Seit der Zeit haben wir die Entwicklung der Völker mit den unterschiedlichen Sprachen und das Gericht ist, dass man ohne Dolmetscher einander nicht mehr versteht oder ohne Kenntnis der Sprache des anderen. So haben sich die Völker über die Erde verteilt unter Berücksichtigung der verschiedenen Rassengruppen. So wurde nicht nur in der Geschichte differenzierte Entwicklung gegeben, sondern auch starke Kontroverse bis hin zu den Feindschaften, den Kriegen. Und wenn wir einen Blick in die Gegenwart werfen, wenngleich das letzte Jahr etwas Milderung anzeigte nach einer Statistik, immer wieder Kriege und Kriegsgeschrei. Das hat der Jesus in der prophetischen Rede, Lukas 21, Matthäus 24, auch bezeugt. Ein Volk, und das ist für das Ende, symptomatisch, wird sich erheben wieder das andere. Und ich sehe darin den Beginn der großen Völkerkriege. Ich habe also einen weiten Bogen gespannt und möchte dann zunächst einmal anhand von Psalm 2, ich wusste nicht, lieber Martin, dass du diesen Psalm lesen würdest, aber darauf möchte ich eingehen, die Innenlinie aufzeigen, die uns zunächst immer wieder interessiert und dann auch die äußere Entwicklung noch einmal skizzieren. Was dort angeboten wird in Psalm 2 ist eine offene prophetische Schau, also nicht eine total geschlossene. Das würde bedeuten, wir wären Automaten, es ist überhaupt kein Spielraum drin, seitens der Gläubigen, seitens der Menschen. Wir wissen aber von Ninive her, wenn Menschen Buße tun, kann Gott Gericht hinausschieben. Aber die grundsätzlichen Linien werden bestätigt und es wird deutlich, dass nach Vers 1 und 2 ein Toben der Völker zu registrieren ist. Primär gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist nun entscheidend. Also diese Wendung, nicht nur Kriege in dem Sinne, dass sich Völker gegen Völker wenden, sondern dass zu allerletzt es eine Rebellion gegen den Höchsten ist. Ähnlich wie beim Beginn, als die Völker mit unterschiedlichen Sprachen ihre Entwicklung begannen. Wird das deutlich? Ich meine ja, und wir müssen noch einige Beweise liefern. Aber Gott bietet auch immer wieder Hilfen an und seine Position ist unantastbar. Ihr Toben kann den Höchsten nicht erschüttern. Im Gegenteil, Vers 4, er lacht und spottet über sie. Und droht den Feinden Zions an in seinem Zorn mit schrecklicher Gerichtsglut ihre Bande zu zerreißen und die Stricke abzuwerfen. Und dem phräonisch gezeugten Sohn wird verheißen, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das sagt unser Herr. Also hier wird schon das Ergebnis deutlich. Bei all dem Toben der Rebellion, der Auflehnung gegen Gott, wird Gott sich nicht erschüttern lassen und er wird als Gericht die Nationen, die Völker, wie Töpfergeschirr zerschmettern. Und damit wird ein Prinzip allerdings deutlich, durch Gericht zum Heil. Wir wissen, dass bei Gott das Zerschmettern, die Gerichte nie das Letzte sind, sondern dass Gott durch Gerichte dann auch wieder zu einem Heil führen wird. Aber wir wollen die Gerichte nicht bagatellisieren. Und das offene Angebot, nun ihr Könige, also ihr Regenten, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht, jauchzt mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Also ein Angebot an die Völkerwelt nochmal. Was auch noch einmal in der Offenbarung deutlich wird, wo der Engel ein äonisches Evangelium vor den schaurigsten Gerichten verkündigt. Nämlich gebt diesem Gott die Ehre. Gottesfurcht ist immer der Anfang der Weisheit. Nun wollen wir uns einmal fragen, wie steht es denn in der Gegenwart mit der geistlichen Moral der Völkerschaften und ihrer Stellung Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber? Denn immer noch haben die Vertreter der westlich-demokratischen Welt aufgrund ihrer geschichtlichen Traditionen das Wissen um die Gebote Gottes. Wir wollen nicht erwarten, dass alle zu Christus finden. Das ist jetzt nicht verheißen. Aber zumindest erwartet dieser Gott auch nach Römer 1 und 2, dass man ihn anhand der Schöpfung erkennt und auf dieser Ebene ihn ehrt. Ist das so? Ich denke nein. Und möchte mal einiges aufzeigen anhand von Literatur, die ich zur Verfügung hatte, wie im Augenblick weltweit Bestrebungen da sind, eine neue Weltordnung zu schaffen, mit dem Ziel sogar eine Weltregierung zu bilden, aber das alles ohne Gott. Und in Verbindung mit dem modernen Datennetz, sprich Internet, gibt es Möglichkeiten, weltweit für eine solche Ordnung zu werben. Ich fand in einer Nummer von Topic 996 einen Hinweis darauf, dass es so etwas wie eine Versammlung für eine Verfassung und ein Parlament der Welt gibt, mit Sitz in Lakewood im US-Bundesstaat Colorado. Führende ehemalige Politiker, die jetzt Zeit haben, befassen sich auch vom juristischen her mit einer solchen Ordnung. Ich darf mal darauf hinweisen, dass angesichts der vielen Probleme in den einzelnen Staaten es sicher notwendig erscheint, dass die Staaten zusammenarbeiten. Und auch bei uns in Europa im Hinblick auf die Europäische Union wird ja deutlich, dass die einzelnen Länder, Nationen, die wirtschaftlichen Probleme, die sozialen Probleme und manche anderen Schwierigkeiten gar nicht mehr allein lösen können. Und das ist auch nicht das Problem, dass man kooperiert, koordiniert, sondern das ist das Problem, dass man alles wie damals beim Anfang, als die Völker auseinanderdrifteten, ohne Gott sich einen Namen machen wollte. Der Autor dieses Artikels, der weist dann darauf hin, dass in diesem Entwurf, der ja nun durch diese Medien publiziert worden ist, sich eine ganze Reihe von Begriffen findet, die seit vielen Jahren kennzeichnet sind für die New Age-Bewegung. Also eine Bewegung, die das neue Zeitalter heraufführt. Das Zeitalter des Christentums, so wird behauptet, geht zu Ende und ein neues Zeitalter bricht heran. Astrologisch orientiert. Ein mir bekannter junger Bruder hat sich sehr stark auch mit diesen Fragen und Problemen befasst. Und er hat mir ein kleines Bändchen zugeschickt, in dem er alle Informationen, die diese neue Weltordnung und Weltregierung betreffen, gesammelt hat. Und er weist darauf hin, dass es drei entscheidende Organisationen zur Errichtung einer Weltherrschaft gibt. Das ist also einmal eine Schattenweltregierung durch diese drei Institutionen, Council on Foreign Relations. Das ist so etwas wie ein Außenministerium. Ist ja schon in den 20er Jahren gegründet worden. Vorwiegend sind US-Amerikaner Mitglieder. Jährlich treffen sich da diese Mitglieder weltweit. Dann gibt es eine Bilderberger Gruppe, gegründet 1954. Dazu gehören auch führende deutsche Politiker und Wirtschaftsfunktionäre und die Trilaterale Kommission. Schließlich, das haben wir ja gerade in der jüngsten Geschichte festgestellt, versucht nun die UNO, eine Art Weltpolizei, zu etablieren und sie auch einzusetzen. Man möchte die Kontrolle über die Wirtschaft haben, weil ja auch die wirtschaftliche Entwicklung so sehr auseinanderdriftet, wenn man an das Nord-Süd-Gefälle denkt. Und da ist die Tendenz allerdings auch hier und da bekundet, Einschränkung des freien Unternehmertums durch Vergrößerung der Märkte, und das wissen Sie, man hat immer mehr die Beobachtung gemacht, dass die großen Konzerne sich wiederum zusammenschließen und damit weltbeherrschend werden. Denken Sie nur daran, was gerade in den letzten Tagen oder Wochen geschehen ist, dass die beiden größten amerikanischen Flugzeugproduzenten sich auch zusammengeschlossen haben. Und vor allen Dingen, das gilt es zu beachten, eine mögliche Kontrolle über die einzelnen Staaten. Abschaffung der einzelnen Monarchien, soweit sie noch bestehen, und stattdessen immer wieder Einsetzung von Demokratien. Und vor allen Dingen werden die dritte Weltländer durch Vorgaben der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds regelrecht unter Druck gesetzt. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Aspekt, der uns als Gläubige interessiert, die Kontrolle über die Religionen. Der ökumenische Weltkirchenrat. Und wussten Sie, dass die Rockefeller-Stiftung sehr stark dahinter steht? Rockefeller, ein ganz bekannter Wirtschaftsmann in den USA. Mit der Tendenz, die eigentliche biblische Lehre zu zersetzen und, was Sie kennen, im Bereich selbst der Mission, mehr Dialog anstatt Mission. Und es hat sogar eine Unterstützung von terroristischen Bewegungen gegeben. Und auch das Vatikanische Konzil fordert einen Weltstaat. Und der konziliare Prozess, der sehr stark auch hier in Deutschland vertreten wird, zur Bewahrung der Schöpfung, die Gerechtigkeit und den Frieden in den Blickpunkt fassend, das sind Tendenzen, die nicht biblisch klar fundiert sind, sondern es geht dabei um die äußere Entwicklung. Mehr sozialer Friede, mehr soziale Gerechtigkeit. All das hilft auf dieser Innenlinie letztlich viele sogenannte Christen aufzuschließen für eine Welteinheitsreligion. Und Sie wissen, dass da selbst der Papst sehr aktiv ist und auch die anderen monotheistischen Religionen mit einbeziehen möchte. Dann wiederum auch in Topic Oktober 1996 einen Artikel unter der Überschrift Vision von einem Konzil aller christlichen Kirchen im Jahr 2000. Und da ist nach den Vorstellungen des Generalsekretärs des Weltkirchenrats, das ist ein deutscher Theologieprofessor, nämlich Konrad Reiser, dass alle christlichen Kirchen im Jahr 2002 im Jahre 2000 zu einem christlichen Konzil zusammenfinden. Und dann will man konkrete Schritte zur Einheit aller Kirchen besprechen. Sicher ist es besser, wenn die Kirchen sich nicht ständig bekriegen, befehden. Aber auf Kosten der Wahrheit, unter dem Aspekt einer gewissen Liebe, einen Zusammenschluss zu fördern, das geht in die falsche Richtung. Und wir müssen immer wieder bedenken, liebe Geschwister, dass eine Welteinheit nie zustande kommt, ohne dass auch die Religion mitwirkt. Es muss zu einer Einheit der Religion kommen. Denn der letzte Weltherrscher wird ein frommer Mensch sein. Und er wird die Religion benötigen. Er braucht das abgefallene Judentum, er braucht das apostate Christentum, also auch das abgefallene Christentum. Menschen, die da haben den Schein der Gottseligkeit nach 2. Timotheus Kapitel 3, werden dann eine solche Einheit erreichen. Diese Entwicklung müssen wir ins Auge fassen und ich denke, dass die Zeit im Augenblick, ich werde das auch übermorgen noch einmal sagen, dazu angetan ist, dass die Grundlage des Wortes immer mehr verlassen wird. Wir leben gesellschaftlich gesehen in einer erlebnisorientierten Welt. Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, sagt Paulus in 2. Timotheus 3. Und das Gleiche bezieht sich auch auf religiöse, ja christliche Veranstaltungen. Liebe Geschwister, was ich hier und da, selbst in evangelikalen Kreisen erlebe, wie man nicht mehr das Wort in den Mittelpunkt stellt, sondern das Vergnügen und damit die Bedürfnisorientierung der Zuhörer in den Mittelpunkt stellt, das ist erschütternd. Selbst bei uns in dem pietistischen Schwabenland, da wo noch Fundus war, wird immer mehr die Grundlage aufgeweicht. In dem Sinne, dass man in seinem Licht eine Weile fröhlich sein will, aber nicht mehr den Weg der Nachfolge geht. Diese Tendenz müssen wir registrieren, und das wird dann eine gesellschaftlich-religiöse Vermengung werden, ohne dass das Licht Jesus Christus selbst in den Mittelpunkt gestellt wird, ohne dass das Kreuz in den Mittelpunkt gestellt wird, ohne dass eine klare christozentrische Botschaft noch vermittelt wird. So viel zunächst einmal auch zu dieser Innenlinie, und ich denke, Sie werden mit mir darüber übereinstimmen, dass wir hier in dieser Entwicklung vieles Negative registrieren und dabei wachsam sein müssen. Und nun möchte ich auch noch auf die mehr außenpolitische Linie eingehen, denn es wird am Ende dieser Zeit ja nochmal zu einer gewaltigen Völkerschlacht kommen, sprich Armageddon. Das ist etwas, was in der Bibel als Begriff klar und eindeutig mit jener letzten Völkerschlacht verbunden ist, und da sage ich immer wieder, haben die Zeugen Jehovas schon recht, dass es noch einmal eine solche gewaltige kriegerische Auseinandersetzung geben wird. Wie ist das Ganze nun vom Worte her zu begründen und auch geschichtlich zu belegen? Ich gehe nochmal in die Zeit Roms zurück. Denn Sie wissen, dass der Prophet Daniel, als er die vier großen Weltreiche schaut und sie jeweils mit Tiercharakteren verbindet, nun als letztes Reich, das Römische, das Gefährlichste sieht, dass wieder am Ende dieser Zeit eine gewisse Auferstehung erfährt, nach einer Übergangszeit, und was das sechste Reich sein wird. Die Anfänge Roms finden wir 753 vor Christus, und zur Zeit des Kaisers Augustus, der ja 30 vor Christus bis 14 nach gelebt hat, wurde Jesus Christus in Bethlehem geboren. Jetzt wird der Weihnachtsgeschichte ist immer wieder dieser Name, Augustus heißt übrigens der Göttliche, erwähnt worden. Sein Nachfolger war Tiberius, unter ihm wurde Jesus gekreuzigt. Dann kam Caligula, unter seiner Herrschaft hat Paulus zunächst einige Reisen unternommen. Er war in Jerusalem, Syrien und Zilizien. Der Nachfolger von Caligula war Claudius, der die Gemeinde in Jerusalem verfolgte, sodass viele zerstreut wurden. Und in jener Zeit hat Paulus seine Missionsreisen durchgeführt. Und der nächste, der ist wohl allen sicher bekannt, der Kaiser Nero. 54 bis 68, der Brand von Rom ist bekannt. Christenverfolgungen, es gab da noch einen jüdischen Aufstand. Und das, was damals in der Kontroverse auch zu den religiösen Richtungen, Judentum und Christentum vorhanden war, wird sich am Ende dieses Äons wiederum verschärfen. Rom wird als Tierreich von Daniel, ich habe schon erwähnt, skizziert, und es ist das Reich, was am gewaltigsten, mächtigsten und am brutalsten seinerzeit in Erscheinung trat. Und es wird das noch in einer potenzierten Weise am Ende dieses Zeitalters ja geschehen. Und zwar vor allen Dingen auch in der Kontroverse zu den beiden Religionen, sprich Judentum und auch dem Christentum im weiteren Sinne. Ich darf dann noch den Vespasian erinnern und den damaligen Feldherrn Titus. Im Jahre 70 ist ja Rom angegriffen worden, der Tempel zerstört worden. Seit der Zeit haben wir die weitere Diaspora, Zerstreuung der Juden. Und es gab dann noch einmal einen letzten Aufstand in Judäa unter Simon bar Kochba im 2. Jahrhundert, 132 bis 35. Die nachfolgenden Kaiser, etwa Titus, Domitian, Nerva, Trajan und auch Hadrian, zeichneten sich aus durch Christen, Hasser und Verfolger. Bis dann die gewaltige Wende kam und der Kaiser Konstantin das Christentum ruffähig machte. Damit war zunächst die äußere Verfolgung der Christen vorüber. Und was nun einsetzte, war eine Entwicklung auf einer Innenlinie, die gefährlicher für die Gemeinde war, als das, was sich durch den brüllenden Löwen, durch Satan dokumentierte. Sie wissen, dass ich immer wieder differenziere. Satan als brüllender Löwe, als der, der verfolgt. Und dann Satan als der, der sich einen Engel des Lichts verstellt und verführt. Und die Entwicklung der Kirche dann vor allen Dingen unter der Führung Roms ist bekannt. Immer mehr kamen heidnische Elemente in die Kirche hinein, weil nicht mehr die enge Pforte, der schmale Weg kennzeichnend waren, sondern eine Religionsvermischung stattfand und durch äußere Handlungen Menschen zu Christen gemacht wurden, sprich Kindertaufe und so weiter. Dann setzte also eine Entwicklung ein, die bis in die Gegenwart hinein Rom geprägt hat, weil Rom immer, das ist auch was ein Augustinus, der sicher einer an Jesus Glauben war, verkündigt hat, De Civitate Dei, das heißt, einen Gottesstaat auf dieser Erde gründen. Und das ist eben das Missverständnis vieler Christen. Nicht nur Gemeinde, die aus der Welt herausgenommen wurde, sondern eine Gemeinde, die in die Welt hineindrängt und den Einfluss des Christentums im Sinne einer Vermengung deutlich werden lassen möchte. Das sehe ich in dem Gleichnis von dem Weib, das den Sauerteig nahm und ihn mit Mehl vermengte, wo, denn Sauerteig ist immer ein Begriff für das Negative, dann diese allgemeine Entwicklung angedeutet. Es ist der Gemeinde Jesu Christi nicht verheißen, Völker jetzt zu gewinnen, sondern das Einzelne aus den Nationen, den Völkern herausgerettet werden und als Glieder des Leibes Jesu Christi fungieren. Freilich darf ich hier schon sagen, ist das, was Gott da tut, nur zu verstehen, dass Gott auswählt, vorzieht, aber nicht in dem menschlichen Sinne, wie wir oft vorziehen, sondern etliche als Werkzeuge, als Diener benutzt, damit sie Heilsgeschichte im Sinne Gottes schreiben und nicht religiöse Entwicklungen in Gang setzen. Die Welt, ich darf noch mal sagen, wird am Ende religiös sein, allerdings sehr stark okkult durchsetzt. Nochmal das Stichwort Weltbewegung. Und wenn die Not am Ende dieses Äons gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich sehr groß sein wird, wird der Ruf nach dem starken Mann kommen. Und in Verbindung mit den Einrichtungen, die ich genannt habe, wird dann auch eine militärische Position von der UNO wahrgenommen, wie wir das ja schon anfänglich haben. Es wird eben nicht nur dabei bleiben, dass man hier auf demokratischem Wege eine Weltordnung, eine Weltregierung schafft, dass die einzelnen Nationen doch eine gewisse Autonomie behalten können. Nein, es wird so sein, dass doch eine Gleichschaltung sein muss. Und zwar so, dass der letzte Herrscher, der Antichrist, auch über die Religion seine Herrschaft ausübt. Und dann werden die, die sich noch fundamental nennen, in die Ecke geschoben, als fundamentalistisch bezeichnet und etwa mit fanatischen Moslems gleichgesetzt. Haben wir nicht schon die Tendenz heute? Ist nicht schon in Südamerika gerade die katholische Kirche dort, ein sogenannter Wächter, dass nicht so viele abwandern in freie evangelikale Kreise. Ich sehe, dass wir immer mehr isoliert werden, wenn wir eine klare Botschaft vom Kreuz her bezeugen und das, was Johannes gesagt hat, ihr seid über Jesus vermittelt, nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Habt darum nicht lieb diese Welt, noch was in der Welt ist. Denn diese Welt vergeht eben. Und die Ausreife in dieser Zeit wird deutlich in der Völkerwelt, in dem Sinne, wie wir es in Psalm 2 gehört haben. Es wird also ein sich Auflehnen gegen den Höchsten geben. Und die Entwicklung setzt jetzt an, wenn der letzte Weltenherrscher kommt, dann ist das genau wie bei Hitler, dass er sich in eine bereitete, politisch, gesellschaftlich so entwickelte Situation hineinbegeben kann. Er muss nicht erst alles total verhindern. Die Nationen haben ihren eigenen Weg. Und leider wird der Weg der Nationen in Gericht und Chaos enden. Und da, wo heute sogenannte Propheten verkündigen, etwa Deutschland, England, diese Völker, diese Länder werden eine prophetische Nation werden, ist das Verführung. Ich weiß nicht, ob ich sie erwähnt habe, der bekannte südkoreanische Pastor Jung-Gi Cho hat in Rumänien diesen versammelten Allianz-Christen gesagt, nach Israel wird Rumänien das prophetische Volk sein. Und dann haben einige Gläubige der Brüdergemeinde ihn gefragt, wo steht denn das geschrieben? Und da ist er böse geworden, abgereist, hat die Konferenz der Allianz nicht zu Ende geführt und hat die verheißenen Gelder auch nicht bezahlt. Bitte, es ist eine Tatsache, ich habe das aus authentischem Munde. Die Entwicklung der Völkerwelt, der Nationen, im katastrophalen Sinne ist ja schon in diesem Jahrhundert deutlich geworden durch die beiden Weltkriege. Und ich habe einen führenden Wissenschaftler, der sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung von Völkern befasst hat, Politologe, gehört, dass dieses Jahrhundert eine ganz entscheidende Wende vollzogen hat, in dem Sinne, dass eine Globalisierung einsetzt. Und dieses Stichwort hören Sie ja ständig. Da steckt ja drin Globus, nicht? Der Erdball. Es wird alles weltweit werden und muss sich so entwickeln. Über die EU in Verbindung mit Amerika. Und liebe Geschwister, wenn ich Rom nannte, dann muss deutlich werden, dass das damalige politische Rom jenes Reich übertroffen wird am Ende dieses Äons und eine Weltmacht mit an der Spitze dem Weltherrscher, der antigöttlich ist, der dann gegen Gott sein wird. Dieses neue Rom-orientierte Reich hat die Züge des alten Roms und wird sich, denke ich, aus den europäischen Nationen in Verbindung mit Amerika entwickeln. Wo dann mal die Hauptstadt sein wird, das ist nicht so relevant, aber was uns Deutsche angeht, so müssen wir wohl registrieren, dass wir eine führende Rolle spielen. Wenn die Nationen eine solche Möglichkeit der Entwicklung haben, dann lässt Gott in seiner Weisheit das zu. Er will keine Automaten. Er will nicht, dass die Menschen wieder besseres Wissen sich so verhalten, wie das heute oft in Diktaturen der Fall ist, sondern er möchte, dass Menschen freiwillig aus Liebe sich ihm unterordnen. Und da muss eben in dieser Zeit alles ausreichen. Die Nationen werden ausreifen. Und Israel, das wird morgen Abend ein Thema sein, ist dabei für die Nationen ein Prüfstein, ein Laststein, vor allen Dingen Jerusalem. Sacharja Kapitel 12, und auch ein Narkotikum. Und so darf ich noch, ich auf die Aufgabe der Gemeinde in diesem Zusammenhang nochmal in einem besonderen Schlusspunkt hinweise, sagen, dass sich die Entwicklung in der Völkerwelt zunächst einmal konzentrieren wird, wieder auf den Nahen Osten, und dass ehe Harmagedon als letzte Schlacht einsetzen wird, wohl noch einmal ein Krieg stattfinden wird, der Nationen rings um Israel gegen Israel selbst. Es war für mich interessant, ich bekam jetzt vor einigen Wochen ein Heftchen in die Hand unter dem Titel Gog und Magog. Und Sie wissen, dass diese Begriffe in Hesekiel Kapitel 38 und in der Offenbarung eine Rolle spielen. Und viele haben uns immer wieder gelehrt, dass Gog aus Magog, Gott von Magog oder Gott und Magog Russland orientiert seien. Und gerade in diesem Schriftchen wird dargelegt, das ist ein Autor, der sich intensiv wissenschaftlich mit dieser Fragestellung befasst hat, dass diese Begriffe eben nicht in Russland zu suchen seien, auch diese Orte, die man früher mit Mesech gleich Moskau und Tubal-Tobolsk gleichgesetzt hat, sondern dass in dem jetzigen Raum der Türkei diese Orte anzusiedeln seien. Es wäre interessant, ich darf nur darauf daran erinnern, bitte, ich will nicht spekulieren, aber denkbar, dass die Türkei unter einem jetzigen muslimischen Herrscher immer mehr hin tendiert zu den muslimischen Staaten, und Sie wissen, dass Kontakte aufgenommen wurden zum Iran. Und ich habe gerade vor 14 Tagen authentische Nachrichten bekommen aus Israel, wo ein Bekannter eines mir wiederum sehr bekannten und vertrauten Bruders Kontakte hat zu Geheimdiensten in Israel, wo man momentan damit rechnet, dass, wenn die Golanhöhe nicht herausgegeben wird, werden Syrien versucht, in einem Krieg Israel anzugreifen. Das allerdings nur, wenn der Iran mitzieht. Ich weiß nicht, ob Sie in der Presse auch gelesen haben, dass der Iran dabei ist, A, B, C Waffen zu entwickeln und Langstreckenraketen besitzt, die bis nach Europa reichen können. Also ich sehe von daher eine Gefahr, und das würde sich damit decken, dass also die muslimisch orientierten Nationen ringsum, der Iran ist ja nicht arabisch ausgerichtet, sondern Iran, Persien haben die geschichtlichen Beziehungen. Aber dass zumindest die muslimischen Nationen noch einmal gegen Israel gehen, und nach Sacharja 12 wird dann noch einmal Israel siegen, damit Israel groß wird und einen Vertrag mit dem Antichristen schließen kann. Ich werde das morgen noch mal etwas näher ausführen, nur hier schon andeuten in Verbindung mit der Völkerwelt. Dann wird die ganze Völkerwelt nachher von dem letzten Weltenherrscher arrangiert, nach Israel zu ziehen, und dann kommt das letzte große Gericht Gottes über die Nationen dort. Das ist uns eindeutig in der Offenbarung verheißen, und ich darf ein paar Stellen zitieren. Johannes, Offenbarung Johannes, Kapitel 17, Vers 15, da sagt Johannes, er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Herrschaften, Nationen und Sprachen. Und dann wissen Sie, geht das Gericht über Babylon in Verbindung mit der großen Katastrophe, wenn die Nationen gerichtet werden. Es werden allerdings dann Satan und der Antichrist in den Abgrund geworfen, so dass die Nationen dann nicht mehr verführt werden können nach dem großen Gericht. Babylon muss den Kelch des Weines, des Grimms, des Zornes Gottes trinken. Und hier wird ein Begriff eingebracht, den ich immer wieder auch zitiere, der in der Offenbarung eine besondere Rolle spielt. Das ist der Begriff des Zorns und der Zornesschalengerichte. Die Völker werden unter den Zorn Gottes geraten, sie werden nach den Posaunen und Zornesschalengerichten in die große Katastrophe hineinkommen. Leider ist das die prophetische Wahrheit. Ich würde Ihnen gerne etwas anders verkündigen. Aber der Trost ist, dass Gott durch Gerichte, habe ich schon gesagt, immer wieder doch zum Heil führen kann. Allerdings sind diese Gerichte sehr, sehr hart und ernst. Dann werden auch die Völker noch einmal drüben gerichtet und eingehen in das tausendjährige Friedensreich, werden nur die Völker, die sich zu Israel und den Christen positiv verhalten haben. Was ihr getan habt, einem der Geringsten, der Kleinen, meiner Diener. Wir dürfen wissen, dass Gott einmal ein Friedensreich aufrichten wird und dass dann von Zion aus nun eine evangelistische Bewegung in Gang gesetzt werden darf, dank der Gnade Gottes, weil Jesus Christus nun der König und Messias Israels die Herrschaft übernimmt. Die Gemeinde, das wir hier schon anführen, ist nicht gesetzt zum Zorn. Wenn wir, liebe Geschwister, treu bleiben. Und darum möchte ich in den Schlussminuten noch etwas sagen zu unserer Aufgabe. Es gibt auch da wiederum Missverständnisse. Bei uns im württembergischen Raum in Stuttgart gibt es einen Professor der Philosophie, der bewusst Christ ist. Er hat auch schon auf der Langensteinbacher Höhe gesprochen. Das ist ein Professor Rohrmoser. Ich weiß nicht, ob jemand von den Brüdern anlässlich eines Brüdertages da war. Er selbst sagt, wir haben die Verantwortung vor Gott, weil Gott alle Menschen retten will, dass wir nun politisch und gesellschaftlich aktiv werden. Also möglichst in Vereine hineingehen, um zu verändern. Und da muss ich sagen, kann ich diese Tendenz nicht mehr verfolgen. Das war doch das Problem von Lot, der die gerichtsreife Stätte Sodom verändern wollte. Und das wäre ihm bald zum Verhängnis geworden, wenn nicht sein Onkel, der Abraham, durch Gott die klare Weisung bekommen hätte, diese Stadt wird zugrunde gehen. Und Sodom ist ein Typus für Feuergerichte, für das, was in den Zornesschalengerichten am Ende dieses Äons sich auswirken wird. Und deswegen ist die Frage, wie haben wir ganz persönlich uns nun angesichts dieser katastrophalen Entwicklung zu verhalten? Abraham konnte nicht diese Städte verändern. Noch nicht einmal die Schwiegersöhne Lots waren bereit, umzukehren aus dieser Stadt auszuziehen. Und selbst Lots Weib hat dem Gebote Gottes widersprochen. Die Frau Lots schaute sich um und kam ins Gericht. Ich denke, dass wir die Abrahamshaltung wahrnehmen sollen, dass wir in der Fürbitte einstehen sollen für eine gerichtsreife Welt, auch für die Welt, in der wir leben, für unser Volk und für die Völker. Wir sollen Fürbitte tun für die Hoheiten, für die Regierungen, gerade im Zusammenhang mit der Aufforderung und dem Hinweis, dass Gott will, alle Menschen sollen errettet werden. Aber ein jeglicher in seiner Ordnung ist die klare heilsgeschichtliche Schau nach 1. Korinther 15. Erst kommt die Gemeinde und die ganze Schöpfung, einschließlich aller Nationen, wartet worauf? Auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Nicht auf die unmündigen Kindlein, die sich von allerlei Wind der Lehre hin und her bewegen lassen. Sondern dass wir geistlich klar stehen und unserem Herrn die Ehre geben, dass wir die Stellung, die Gott uns erworben hat, in Christus wahrnehmen, weil wir schon, das habe ich immer wieder hier an dieser Stelle gesagt, mit Christus versetzen in die himmlischen Örter, von dort her unsere Aufgabe geistlich wahrnehmen. Unser Politeuma, unser Bürgertum ist dort droben. Und von daher haben wir auch die Möglichkeit, den ein oder anderen noch herauszuretten, wie einen Brand aus dem Feuer. Liebe Geschwister, mehr kann ich Ihnen an Zukunftsperspektiven nicht geben. Oder sehen Sie das anders? Ich würde es wünschen, aber das Wort Gottes sagt ganz klar, es wird am Ende dieses Äons zu einem Gericht kommen. Zum Gericht über die Völker, wie ich es beschrieben habe, weil die Innenentwicklung gottwidrig ist. Weil auch sogar die Menschen sich nachher nicht mehr strafen lassen von den Gerichten. Auch das wird in der Offenbarung bezeugt. Sie taten nicht Buße. Wir sollten allerdings auch den Mut haben, Menschen zu sagen, wohin die Geschichte und die Geschichte der Völker zielt. Dass wir uns nicht unbedingt freuen sollen, wenn wir eine EU bekommen, eine neue Währungseinheit, den Euro, und wenn angeblich alles auf den Frieden hinzielt. Wenn Sie sagen werden, es wird noch eine Friedenszeit kommen von etwa 3,5 Jahren, Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben, 1. Thessalonicher 5. Und gerade in dem Zusammenhang mit 1. Thessalonicher 5 wird gesagt, dass wir als Kinder des Tages, wie auch Kinder des Lichts, wandeln sollen, nüchtern und wachend. Dass wir wissen, wir sind nicht gesetzt zum Zorn, das steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Und alle anderen werden von jenem Tag der Rache des Zorns, was die Propheten sagen, wie ein Dieb in der Nacht überfallen. Wissen die Menschen ja nicht, wenn der Dieb kommt. Wie viele Diebstähle registrieren wir heute? Überrascht sind sie, weil sie nicht wachen. Wir aber sollen wachend gefunden werden und eintreten, damit wir unserem Herrn die Ehre geben können. Und wir dürfen wissen, und das ist jetzt mein letzter Hinweis, dass selbst noch auf der neuen Erde die Nationen die Möglichkeiten haben zu genesen. Da stehen doch Bäume an dem Strom des Lebens und die Blätter dienen die Nationen zur Genesung. Da noch. Und jenes herrliche neue Jerusalem, das vom Himmel heruntergekommen ist, wird gekennzeichnet durch die Zahl 12 durch Israel. Das darf ich auch schon einfügen. 12 Grundfeste, 12 Tore, die Namen der 12 Stämme der Apostel und die Gemeinde. Ich habe gehört, dass Bruder Jule darüber gesprochen hat heute Nachmittag, dass die Gemeinde der Tempel ist. Der Name des Apostels Paulus ist da nicht geschrieben. Und diese Gemeinde hat übergreifende Aufgaben. Das dürfen wir wissen vom Worte Gottes her. Darüber werde ich dann während meines letzten Dienstes etwas sagen. Liebe Schwester, ich bin damit am Ende. Ich weiß, dass ich nur einiges skizzieren konnte, will aber nochmal zusammenfassen. So wie es damals war, als das Gericht beim Turmbau zu Babel über die Menschen in der Weise erfolgte, dass sie nicht mehr verstanden, andere Sprachen einsetzten, So wird nochmal am Ende auch eine Einheit dokumentiert, allerdings auch noch auf der Basis der babylonischen Sprachenverwirrung. Die Einheit der Sprache kommt erst durch den Geist von Pfingsten, durch den Heiligen Geist. Da dürfen wir uns verstehen, auch wenn wir unterschiedlicher Nationalität sind. Die Ekklesia besteht aus Angehörigen der vielen Nationen, überall herausgewählt, auch aus Israel und uns hier etwa den Deutschen. Diese Gemeinde hat eine andere Aufgabe, jetzt einzutreten in der Fürbitte, um etliche herauszuretten, um zu warnen vor dem Zorn, und das wird das letzte große Gericht sein. Es wird kommen, weil es die Bibel klar bezeugt hat, möchten wir unsere Aufgabe wahrnehmen, wie ein Abraham ringen noch, damit der ein oder andere herausgeholt wird, dass wir bitten für die Regenten und für die Völker, dass Wesen nach Gottesfurcht einsetzt, damit das Gericht barmherziger ausfallen könne. Aber die Nationen toben, Gott lacht und spottet ihrer, und der Herr wird einmal die Nationen weiden. Und er wird auch mit den Nationen zum Ziel kommen, wenn auch durch Gerichte. Wir sollen aber durch Gnade uns selbst durchrichten und durchlichten, damit wir ihn anschauen, verwandelt werden und vor dem großen Zorn das Heil und die Errettung nach 1. Thessalonicher 5 erlangen möchten. Gebe der Herr, dass wir auf dem Hintergrund dieser Entwicklung unsere Aufgabe gottgemäß immer wieder treu in Verantwortung vor ihm wahrnehmen. Amen.